Huhu und willkommen zu den Mediennachrichten hier auf Radio Korax. Heute geht es auch um Radio Korax, beziehungsweise um nicht kommerzielle Radios in Sachsen-Anhalt. Außerdem reden wir noch über das digitale deutsche Frauenarchiv, welches seit letzter Woche online ist. Und wir schauen uns bzw. sprechen über die Lieblingsfilme der neuen Rechten und inwiefern da die Filmkritik versagte. Fangen wir aber zum Anfang mal mit dem Kurzmelder an. Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. Dem Bundeskriminalamt zufolge soll der Staatstrojaner vor allem gegen Drogen eingesetzt werden. Netzpolitik.org veröffentlichte eine Erhebung des Bundeskriminalamtes, aus welcher hervorginge, in welchen Fällen ein Einsatz des Staatstrojaners geplant sei. Beim Staatstrojaner handelt es sich um eine staatliche Spähsoftware, welche auf Computern und mobilen Geräten eingesetzt werden soll. Bei der Debatte um den Einsatz des Staatstrojaners auch bei normaler Polizeiarbeit wurde von der Innenministerkonferenz beschlossen, Fälle zusammenzutragen, bei denen die Polizei Defizite ohne einen Staatstrojaner hätten. Auf eine Anfrage von Netzpolitik.org an das Bundeskriminalamt hin erhielt Netzpolitik.org Zugang zu den Zahlen. Das Bundeskriminalamt bezieht sich dabei auf rund 300 Verfahren aus dem Jahr 2012 und 2013, bei denen der Einsatz von Staatstrojanern nötig gewesen wäre. Knapp die Hälfte dieser Verfahren sei im Bereich der Rauschmittelkriminalität angesiedelt. Ein anderer Schwerpunkt bilde der Bereich der Eigentums- bzw. Vermögensdelikte, welcher rund ein Viertel der gemeldeten Fälle darstelle. Diese Verteilung sei kritisch zu sehen, da für den Einsatz des Staatstrojaners vor allem mit einem Einsatz bei schweren Kriminalfällen sowie terroristischen Fällen argumentiert wurde. Doch seien diese Straftaten nicht in der Erhebung des Bundeskriminalamtes vertreten gewesen. Einzelne Abgeordnete des Bundestages verschiedener Parteien äußern sich kritisch über die Einsatzgebiete des Staatstrojaners. In Kalifornien wird ein Gesetz für die Netzneutralität verabschiedet. Darüber berichtet Ars Technica. Das Gesetz, welches als Vorreiter der Netzneutralität gilt, müsse nun bis Ende diesen Monats vom Gouverneur Kaliforniens abgesegnet werden, um in Kraft zu treten. Das Gesetz wurde verabschiedet, da die amerikanische staatliche Behörde FCC letztes Jahr die Netzneutralität in Amerika abgeschafft hatte. Seitdem sei es Netzbetreibern in Amerika erlaubt, Datenströme auch abhängig vom Inhalt zu verlangsamen oder zu priorisieren. Um dies zumindest in Kalifornien zu verhindern, haben die Gesetzgeber in Kalifornien nun ihr eigenes Netzneutralitätsgesetz verabschiedet. Der Vorsitzende der FCC, Ajit Pai, kritisierte das Vorgehen Kaliforniens in einer Rede letzten Freitag. Dabei nannte Ajit Pai das Gesetz illegal. Die tatsächliche Rechtslage zu der Gesetzgebung sei bisher aber noch unklar. Auf die Kritik des Vorsitzenden Ajit Pais reagierte der Senator Kaliforniens, welcher das Gesetz verteidigte. Zuletzt wurde die FCC kritisiert, als der Netzbetreiber Verizon die Datenverbindung der Feuerwehreinsatzkräfte in Kalifornien drosselte. Dabei wurde die FCC kritisiert, da mit der Abschaffung der Netzneutralität eine Priorisierung der Datenströme von Notfallkräften vorgesehen war. Allerdings erfolgte mit der Drosselung des Datenstroms der Feuerwehr in Kalifornien genau das Gegenteil. So viel vom Kurzmelder, viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Letzte Woche ging in ganz Europa ein einzigartiges Projekt online, das digitale deutsche Frauenarchiv. Erstmals wird da das Wissen zur hiesigen Frauenbewegung gebündelt, und zwar an einem gemeinsamen Portal der feministischen Erinnerungseinrichtung, diesem Archiv, und ja, für alle zugänglich gemacht, wenn man dann einen Internetanschluss hat, aber das ist doch recht wahrscheinlich. Mit beteiligt an diesem Projekt war Jessica Bock, sie ist Historikerin.
Auf dem digitalen Deutschen Frauenarchiv können sich alle Interessierte sich über die deutschsprachige Frauenbewegungsgeschichte informieren, und zwar ganz explizit über einzelne Akteurinnen, Themen und deren Netzwerke. Ein Hauptbeweggrund war uns, die Geschichte der Frauen-Lesben-Bewegung der letzten 200 Jahre noch viel sichtbarer zu machen, als es bislang der Fall gewesen ist. Und das insbesondere auch im Internet, gerade weil da auch viele junge Menschen, auch ältere, aber vermehrt junge Menschen sich bewegen und sich auch dort informieren. Zweiter Beweggrund war, die Vielfalt an Quellen sichtbar zu machen, die in den Frauen-Lesben-Archiven und Bibliotheken liegen, bereitstehen, erforscht zu werden, analysiert zu werden, ja, und auch, dass man sie halt auch sichtbar macht.
Sagt die Historikerin Jessica Bock. Sie ist mitverantwortlich für den Online-Gang des digitalen deutschen Frauenarchivs. Frauengeschichte wird da doch sehr sympathisch zugänglich gemacht, damit diese nicht unsichtbar bleibt. Das ist ein Archiv mit rund 500.000 Dokumenten zur Frauengeschichte. Darunter gibt es jede Menge Tagebücher, Zeitschriften, Lesbenzeitschriften. Besonderer Fokus, das ist auch erwähnenswert, ist da auf die DDR gelegt.
Die ist bislang noch nicht so gut erforscht und auch sichtbar, wie es sein sollte. Und dass wir diese Bewegung, diesen Teil auf dem Portal mit sichtbar machen, mit sehr spannenden Quellen und auch ganz interessanten Texten. Und auch zu sehen, wie Frauen in einem Staat versucht haben, sich mit Frauenfragen, aber auch mit gesamtgesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen, Räume zu finden, eine eigene Sprache zu finden, ja, die sich auch von der westdeutschen Frauenbewegung unterscheidet und auch welchen Mut das gekostet hat, weil auch nicht wenige Frauen dann auch von Repressalien und auch Überwachungen durch das Ministerium für Staatssicherheit betroffen waren und auch welchen wichtigen Anteil eigentlich auch die Frauenbewegung an den Umbrüchen im Herbst 1989 auch hatten.
Sagt Jessica Bock, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim digitalen Deutschen Frauenarchiv oder beziehungsweise beim Deutschen Frauenarchiv, Historikerin. Und wenn man dann in dieses gerade online gegangene Portal schaut, gibt es so ein paar Überraschungen. Zum Beispiel, dass man sehr viele private Bilder auch von Aktivistinnen entdecken kann, die dann irgendwie entspannt im Urlaub oder in einer familiären Runde zusammensitzen. Das heißt, man hat nicht nur einen wissenschaftlichen Anspruch, sondern auch so eine Ebene, dass man persönlichen Einblick in das Leben vieler, vor allem Frauenaktivistinnen, bringt, die man vielleicht auch noch gar nicht kannte. Dazu natürlich Publikationen, zum Teil unveröffentlichte Dokumente. Das geht von Briefen zu Tonaufnahmen, die vieles dokumentieren, vieles erläutern und erklären, was eigentlich verschütt gegangen ist. Sowas wie eine Zeitschrift, die Frau Anders hieß, ehemaliges DDR-Frauenmagazin aus dem Grauzonenarchiv oder das Magazin Liebende Frauen, eine Lesbenzeitschrift der 20er Jahre und so weiter und so fort. Also die Einladung, mal zu schauen ins digitale Deutsche Frauenarchiv in der Art und Weise, angenehme Aufklärungsarbeit, historische Schätze, die gegraben werden, gerade in Zeiten des Datenschutzes, durchaus eine Bereicherung, so ein digitales Archiv, so eine Veröffentlichung eines solchen digitalen Archivs, was seit ja, ziemlich genau einer Woche online ist, das digitale Deutsche Frauenarchiv.
Der Film 300 soll ein Lieblingsfilm der neuen Rechten sein? Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn? Nein, das ist die traurige Wahrheit. Denn obwohl es schwer vorstellbar ist, dass sich die neue Rechten mit diesen halbnackten Spartanern aus 300 identifizieren, so entspricht es doch leider der Realität. Mit dem Lieblingsfilm der Rechten sowie der Rolle der Filmkritik hat sich Martin mal näher beschäftigt.
Welchen Film schiebt ihr denn? Könnte man sich fragen, wenn die Identitären sich zum Beispiel ideologisch wie symbolisch auf den Film 300 berufen. Dem zugrunde liegt aber nicht nur ein Problem im Film, sondern ein allgemeines, in der Art, wie Filmkritik betrieben wird. So der Filmkritiker, Literaturwissenschaftler und Betreiber des YouTube-Kanals Die Filmanalyse, Wolfgang M. Schmidt.
Das, was man heute Servicekritik nennt, das findet man im Feuilleton, aber das meine ich gar nicht so sehr, sondern vor allem im Internet finden wir überwiegend Servicekritiken. Also Kritiker, die angeblich einen Service leisten, indem sie den Lesern sagen, dass alle Filme toll sind. Und das ist eine ganz problematische Entwicklung, auch deshalb, weil diese Influencer, also wenn ich jetzt nicht von Kritikern spreche, sondern von Influencer, dann meint das natürlich auch, das sind häufig Leute, die natürlich auch zugleich von Produktionsfirmen bezahlt werden, die also überhaupt nicht unabhängig agieren, sondern wo auch einfach finanzielle Interessen dahinter stehen, dass ein Film positiv besprochen wird. Und das ist natürlich ein Ende einer intellektuellen Debattenkultur, wie es sie in den 80er Jahren natürlich noch in der Filmkritik gab. Und man ist jetzt eigentlich nur noch darauf hinaus, Häppchen zu verabreichen und Leute zu ködern, ins Kino zu gehen. Und das ist natürlich äußerst fatal, wenn so etwas passiert und wenn vor allem diese Stimmen gerade durch die digitale Revolution so enorm einflussreich werden, sie ein viel größeres Publikum erreichen können als der klassische Feuilletonist.
Statt einer intellektuellen, inhaltlichen Auseinandersetzung gibt es also oft nur konsumförderliche Servicekritik.
Mein großes Problem, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Servicekritiker, also nicht nur auf Influencer, sondern generell auf die Filmkritik, ist, dass man eigentlich diese Kritiken liest und was hat man dort? Eigentlich werden dort Pressetexte von den Produktionsfirmen paraphrasiert. Was ich jetzt der Filmkritik vorwerfe, ist, dass sie zu wenig dialektisch denkt und dass sie eben nicht schaut, welche Konstellationen noch vorliegen. Wer kann sich da eigentlich gerade mit wem identifizieren? Und das ist etwas, was man in gewisser Weise der rechten Vulgärideologiekritik zugutehalten kann, ist, dass sie durchaus in der Lage ist, kontraintuitiv Filme zu interpretieren. Das muss sie auch tun, um überhaupt diese Filme, die ja nicht dezidiert rechts in der Regel sind, um diese Filme aber dann auf die rechte Seite ziehen zu können.
Gerade der Film 300, der 2006 in die Kinos kam, bietet der rechten Ideologie eine gute Grundlage, um ihn für sich zu gewinnen.
Dieser Film ist ein Film, auf den sich die identitäre Bewegung besonders beruft. Sie haben es angesprochen, es gibt dieses Lambda, dieses Zeichen aus dem griechischen Alphabet, das die identitäre Bewegung aus diesem Film übernommen hat. Und auch sonst identifiziert sie sich ganz stark mit diesem Film. Also, dass da eine kleine Gruppe ist, die Widerstand leistet gegen einen übermächtigen Feind, nämlich die Perser. Und das ist natürlich auch kein Zufall, denn es gibt ja einen Zusammenhang doch in diesem Männlichkeitskult, einer archaischen Männlichkeit, die wieder durchgreift, die auch das Weibliche verdrängt, soweit es geht. All das finden wir in diesem Film wieder. Und das ist ein Film, der unglaublich viele Jugendliche auch geprägt hat. Von daher ist die identitäre Bewegung natürlich nicht dumm, solche beliebte Popkultur sich anzueignen, um damit Werbung für die eigene Sache zu machen.
Der Film 300 ist allerdings nicht der einzige, bei dem diese Art der Adaption nahe liegt. Das Problem scheint dabei viel tiefer zu liegen und ist der Produktion der Filme schon deutlich vorgelagert. Die Filme bilden insofern eher die Gesellschaft wieder.
Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es so ist, dass wir irgendwie eine fröhliche Runde dort in Hollywood erleben, wo man dann überlegt, wie versucht man die nächste Ideologie unterzujubeln, sondern ich glaube, dass Ideologie auch diesen Hollywood-Leuten ganz stark unterläuft, beziehungsweise mit Krakauer gesprochen, dass eben Filme immer ein Spiegel der Gesellschaft sind. Und gerade erleben wir einen Rechtsruck, gerade erleben wir auch einen neuen Autoritarismus. Und es wundert einen dann nicht, wenn wir genau so etwas in den Filmen wiederfinden, die momentan sehr beliebt sind. Und ich meine damit zum Beispiel Marvel- und DC-Filme. Also diesen Autoritarismus, den diese ganzen Superheldenfilme gerade so anpreisen, den hätte man ja viele Jahre vorher schon erkennen können und hätte dort auch schon sehr früh die Zeichen der Zeit erkennen können, nämlich dass ein Rechtsruck bevorsteht. Aber das wird leider zu wenig getan. Ich glaube, es wäre wichtiger, offene Debatten zu führen, viel mehr Streit und auch kontraintuitive Positionen zuzulassen.
Eine intellektuelle Auseinandersetzung mit den Filmen wäre also angebracht. Denn so würde den neuen Rechten die Grundlage genommen, auf der sie ihre mitunter abstrusen Konstrukte stellen.
Ich glaube auch, dass man tatsächlich sich sehr genau anschauen sollte, wie die neuen Rechten Hollywood-Filme sich aneignen. Tun sie das wirklich in einer Form, dass man sagen kann, ja, das ist intellektuell redlich, oder hängen sie sich nur da an fahrende Züge dran, um möglichst viele Jugendliche da abzuholen, wo sie stehen. Und wenn man das nämlich genauer und intensiver tut, dann kann man auch bei einigen Filmen sehen, naja, das ist schon eine sehr merkwürdige Auslegung. Ich glaube, damit würde eigentlich schon mal sehr viel gewonnen sein, wenn man wieder bereit ist, sich intellektuell und theoretisch mit Filmen auseinanderzusetzen und nicht nur auf die einfachen PR-Strategien hereinzufallen, wenn einem wieder irgendwie angepriesen wird, dass dieser Film jetzt alles sehr viel menschlicher macht und gerade im Zeitalter von Trump und so, das sind ja immer dieselben Reden, da sollte man fragen, ob diese Filme wirklich so menschlich sind.
Sagt Wolfgang M. Schmidt zu den Versäumnissen der Filmkritik.
Da wir in den Mediennachrichten ja meistens über Medien reden, kommt es auch mal vor, dass wir über uns reden, Radio Korax, denn wir sind ja auch ein Medium, ein Radiosender. Wir feiern nämlich unseren 25. Geburtstag mit Radio Korax bzw. mit der nicht kommerziellen Medienlandschaft. Hat sich mal Helene näher beschäftigt und hat mal mit einem CDU-Politiker über die Zukunft von der freien Radios in Sachsen-Anhalt gesprochen.
Ende August besucht uns hier bei Radio Korax Markus Kurze von der CDU im Landtag. Er ist medienpolitischer Sprecher der CDU und Vorsitzender der Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt. Korax sprach mit ihm über die Entwicklungsmöglichkeiten der nicht kommerziellen Medienlandschaft in Sachsen-Anhalt und über ein Jubiläum in der Landesmedienanstalt.
Ja, 20 Jahre sind ja ein Stück weit auch ein Ergebnis eines Erfolgsmodells. Ja. Mit dem Medienkompetenzzentrum startete die MSA ja vor wie gesagt, 20 Jahren und war da Vorreiter auch in unserer Bundesrepublik. Und wenn wir uns anschauen, wie sich das Haus, das Team, die Kursangebote, wie sich alles entwickelt hat, dann können wir da froh und stolz drauf sein. Und Sie gerade in Halle haben ja auch das Glück, dass es direkt bei Ihnen vor der Tür liegt.
Die Kurse des Medienkompetenzzentrums, des MKZ in der Reichertstraße in Halle, stehen allen interessierten Menschen aus Sachsen-Anhalt offen. Das Kursangebot umfasst unter anderem Film, Video und natürlich Radioproduktion, aber auch Fotografie, Internetnutzung und Pressearbeit.
Seit 2003 bin ich ja mit dabei und konnte auch sehen, wie das Angebot insgesamt aus der Medienanstalt mit dem MKZ und den Medienmobilen gewachsen ist, aber eben auch wie unsere Kooperationspartner, und da sehe ich sie ja genauso wie die offenen Kanäle, wie auch die ihr Angebot geschärft haben und am Ende auch sich vernetzt haben. Ja, und das ist, glaube ich, der Gedanke, dass man die Ressourcen, die man hat, bündelt und dann eben noch mehr daraus vielleicht an Effekte zielen kann für die Nutzerinnen und Nutzer. Ich denke, das ist das, was man so auch als Meilenstein benennen kann.
Die Ausrichtung und die Entwicklung der Medienkompetenz und des privaten Hörfunk- und Fernsehsektors in Sachsen-Anhalt wird von einer überparteilichen Versammlung gestaltet. Markus Kurze ist seit 15 Jahren Mitglied und seit 4 Jahren Vorsitzender dieser Versammlung.
Naja, wir sagen ja immer auch im Selbstverständnis, dass wir auf der einen Seite Lizenzorgan sind, aber auf der anderen Seite auch Partner für diejenigen sein möchten, die Lizenzen und Genehmigungen und die Projektförderung bekommen. Ja, und das, glaube ich, macht es auch aus, das gute Miteinander. Wir sind ja da 25 Mitglieder in der Versammlung, alle aus den unterschiedlichsten Bereichen, aber wir haben in der Regel einstimmige Beschlüsse. Und das muss man erstmal hinbekommen. Und auch in der Verteilung der Verantwortung haben wir das querbeet verteilt und auch mit Ergebnissen, wo sich die Versammlung dann auch immer mit breiter Mehrheit einig war.
Mit Bezug auf den nicht kommerziellen Rundfunksektor in Sachsen-Anhalt steht im aktuellen Koalitionsvertrag geschrieben, dass auch die Bürgermedien, die offenen Kanäle und die nicht kommerziellen Lokalradios in Sachsen-Anhalt einen wesentlichen Beitrag leisten zur Medienvielfalt und bei der praktischen Medienbildung. Ihre Programmfreiheit soll laut dem Koalitionsvertrag gewahrt werden und die finanzielle Förderung ausgebaut und langfristig abgesichert werden. Markus Kurze ist medienpolitischer Sprecher der CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Naja, wir haben uns als Koalition da ja klar zu verständigt, dass wir das, was wir an Angebot haben, dass wir das also auch weiter und fortführen wollen, ja, und dass wir da nicht sagen, nö, in ein paar Jahren geht die Entwicklung in eine andere Richtung, also könnten wir da auch schauen, ob wir unsere Prioritäten nicht anders setzen. Deswegen steht klar drin, offene Kanäle, Bürgermedien, nicht kommerzielle Radios sind weiterhin auch Partner für uns in der Medienkompetenzvermittlung, aber eben auch im Radio und Fernsehen machen selber, ja, dass wir eben solche Angebote haben. Es gibt ja da Unterschiede innerhalb der einzelnen Bundesländer. Manch ein Bundesland hat das und fördert das und manch einer hat das gar nicht. Aber wenn wir uns klar zu dem äußern, was jetzt momentan vorgehalten wird, dann ist das auch für Sie ein Signal, dass Sie wissen, Sie haben Planungssicherheit und Sie können Ihre gute Arbeit auch für die nächsten Jahre mit Sicherheit fortsetzen.
In Sachsen-Anhalt gibt es 7 offene Kanäle und 2 nicht kommerzielle Radios. Eins davon ist Radio Korax in Halle. Getragen wird Radio Korax von dem Verein, der Korax heißt und vor 25 Jahren ins Leben gerufen wurde. Und anlässlich dieses Jubiläums lädt Korax nun in seine Vereinsräume in den Unterberg 11 in Halle ein. Und zwar am morgigen Donnerstag stehen die Studiotüren ab 14.30 Uhr für Besucherinnen und Gäste offen. Das Gespräch, das wir hier mit Markus Kurze begonnen haben, über die Zukunft von nicht kommerziellem Rundfunk, setzen wir am morgigen Donnerstag fort. Ab 16 Uhr werden zu Gast sein die medienpolitischen Sprecher der beiden anderen Koalitionsparteien, Dorothea Frederking von Bündnis 90 Die Grünen und Holger Höfelmann von der SPD. Sie sprechen gemeinsam mit Albrecht Steinhäuser von der Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt und mit 2 Vertreterinnen von Radio Korax darüber, wie nicht kommerzielles Radio in Sachsen-Anhalt auch zukünftig abgesichert und gefördert werden kann. Im Gespräch mit Radio Korax blickte Markus Kurze erwartungsfroh auf die weitere Entwicklung von Halles freiem Radio.
Naja, wir sind schon stolz darauf, dass wir auch Sie haben, ja, als Sender. Und das ist für uns schon toll, dass wir einen Partner haben, der also nicht nur in Halle und in unserem Land bekannt ist, sondern darüber hinaus in unserer Bundesrepublik, aber eben sogar europaweit. Ja, und da haben Sie schon auch Akzente gesetzt, über die man sich wirklich insgesamt sehr freuen kann.
Ich hoffe, es hat euch gefreut, die Mediennachrichten zu hören. Diesen nehme ich jetzt vorbei. Ihr könnt sie aber nachhören auf freieradios.net sowie auf radiokorax.de. Die Mediennachrichten kommen dann nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.